denken, was bedeutet Auferstehung Jesu eigentlich für mich? Warum ist die Auferstehung eigentlich so wichtig? Warum blieb es nicht beim Tod von Jesus am Kreuz, am Freitag? Warum ist dieser Tag so entscheidend, so notwendig, so ausschlaggebend für die Zukunft, auch für unsere Zukunft? Und ich finde es sehr schön, dass Rudolf da so eingestiegen ist in diesen Bibeltext aus Johannes. Und wiederhole das nochmal ganz kurz. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Grab. Und Petrus ist nicht so schnell gewesen. Ja, ich glaube, Petrus lief zuerst los, bin ich ganz sicher. Beide gleichzeitig. Johannes war schneller. Und Petrus war ein bisschen pummeliger oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war er langsamer. Johannes kommt an, guckt in das Grab, aber nur so ungefähr. So wie in diesem Bild vielleicht, hat ein bisschen dargestellt. Er guckt da so rein, sieht da wahrscheinlich irgendwas so. Wahrscheinlich sieht er Jesus da leibhaftig nicht mehr. Aber Petrus kommt, ganz kaputt wahrscheinlich, und geht, ist einfach ein Charakterzug. Er geht rein, er geht in das Grab und er guckt ganz genau. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer wäre ich wohl? Bin ich dieser Schnelle? Wahrscheinlich auch nicht. Wäre ich der Mutige? Naja, weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja schon auch ein bisschen merkwürdig. Strange, könnte man neudeutsch sagen. Man begegnet Jesus, man lebt mit ihm die ganze Zeit und er redet ja eigentlich ständig davon, dass er in den Tod gehen wird, aber dass er auch wieder auferstehen wird. Und irgendwie ist das noch nicht ganz bei denen angekommen. Und auf einmal ist dieser Tag wirklich da. Und wie Rudolf schon sagte, Männer brauchen vielleicht mal ein bisschen länger und müssen sich vergewissern, dass da wirklich was passiert ist, was Jesus vorhergesagt hatte. Ja? Und irgendwie vieles anscheinend wie Schuppen von ihren Augen, denn es steht da auch im Bibeltext in Johannes 20, Petrus glaubte. Er musste erst sehen. Er musste erst sich vergewissern, dass das wahr ist. Ja, dass Maria, die dann gesagt hat, der Herr ist auferstanden, dass er irgendwie in seinem Herzen sagen kann, ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und ja, wer wäre ich gewesen? Vielleicht kannst du ja auch diese Frage für dich beantworten. Wer wärst du gewesen von den beiden? Oder bist du überhaupt jemand von denen? Ich hoffe schon. Denn beide sind ja letztendlich Gott nachgefolgt, Jesus nachgefolgt und waren total überzeugte Christen. Das Grab ist leer. Und das Grab bedeutet für uns Rettung. Nicht nur der Vorhang, der am Karfreitag zerrissen ist, eröffnet uns den Weg zum Vater, sondern das Grab, das leer ist, eröffnet uns den Weg reinzuschauen, herauszufinden, was ist wirklich dran. Ja, und sind wir auf der Suche? Bleiben wir auch auf der Suche, Gott mehr und mehr zu erkennen? Der erste Punkt, den ich mit euch ansprechen möchte, ist der Glaube an den Auferstandenen. Und ich fand das sehr schön, an den Taufzeugnissen zu erkennen. Da ist was passiert. Das bedeutet ja, es gibt einen Jesus, der lebt. Es gibt einen Jesus, der nicht am Kreuz geblieben ist. Sondern es gibt jemanden, und das ist Jesus, der ist mir persönlich begegnet. Und das bedeutet eigentlich letztlich die Auferstehung. Denn das verändert ja mein Leben. Wäre Jesus nicht auferstanden, ja, dann könnten wir heute schön die Kreuzigung vielleicht immer noch feiern. Ja, da gab es mal jemanden, der hat gesagt, er wäre Gott gewesen, er war aber Mensch und er ist irgendwie am Kreuz gestorben. Und das war ganz schön und war eine gute Tat und seine Motivation war richtig, seine Intention auch. Aber da bleibt es doch nicht stehen und dafür bin ich sehr dankbar. Es gibt einen feinen Unterschied, heutzutage muss man das vielleicht sogar machen, vor allem vor Deutschen. Es gibt welche, die glauben an eine Auferstehung, aber sie glauben nicht an den Auferstandenen. Hinter der Auferstehung steht eine Person. Und wenn du vielleicht glaubst an die Auferstehung, dass irgendwas passieren wird am Ende des Todes, am Ende dieses Lebens, ist es letztlich doch entscheidend, ob du diese Person kennst. Ob du Jesus kennst. Darum geht es eigentlich auch an diesem Tag. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, aber immer wieder begegnet er mir von Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche. So, ich vertausche das immer. Der hat ja gesagt, Gott ist tot. Ja. Ist ja erstmal so ein Satz, den man sich gefallen lassen muss. Ich fand mal ganz lustig, irgendwelche Menschen haben sich dann Folgendes ausgedacht. Gott ist tot, sagt Nietzsche, und Gott sagt, Nietzsche ist tot. Ja, und das stimmt auch. Also ein kleiner Scherz, den sich ein paar Menschen gemacht haben. Du wirst irgendwann sterben, aber Gott ist tot? Bedeutet ja, Gott ist ja doch irgendwann mal lebendig gewesen und dann ist er gestorben. Aber wir tun, glaube ich, Nietzsche nicht recht, wenn wir ihm vorhalten, er hätte persönlich gesagt, Gott ist tot. Ich weiß nicht, ob er wirklich geglaubt hat, muss ich ehrlich gestehen. Aber eigentlich steht dahinter, hinter der Aussage, Gott ist tot, dass er in seiner Gesellschaft entdeckt hat, dass Gott bei den Menschen tot ist. Dass Gott nicht mehr präsent ist. Dass die Religion, die da irgendwie gelebt wird, durch die Kirchen, die da sind, Christus nicht mehr lebendig gemacht wird. Christus, der Auferstandene, nicht mehr präsent ist. Sondern dass es eigentlich nur noch um eine Zeremonie geht, um ein Ritual, um Tradition. Da steckt das Leben nicht mehr hinter. Und das wirkliche Leben entsteht doch eigentlich erst da, wenn wir glauben an den Auferstandenen. Und ich glaube, das steht erstmal primär dahinter. Gott ist tot. Bei den Menschen ist er tot. Die Frage ist er bei uns tot? Oder sind wir in Jesus auferstanden? Schon jetzt, innerlich. Sind wir wach gewesen? Irgendwann, früher. Sind wir immer noch wach? Sind wir auf dem Weg? Gott ist tot. Ist er bei mir auch tot? Der Wirtschaftspädagoge Walter Dürr, der sagte mal, wenn wir Gott weltlos machen, dann dürfen wir nicht erstaunt sein, wenn die Welt gottlos wird. Halten wir Jesus hoch? Halten wir seinen Namen hoch? Sagen wir, wie Hillsong Church das auch sagt, no other name, kein anderer Name als nur dieser Weg, nur dieser Name, um den geht es in meinem Leben. Wie die Täuflinge auch dann gesagt haben, Nora und die anderen, Jesus ist mein Leben und ich liebe ihn. Sowas kann man doch eigentlich nur erst sagen, nicht indem man vom Kopf her irgendwie verstanden hat, das könnte irgendwie richtig sein. Ich meine, versuch mal die Auferstehung zu beweisen. Ich will es gar nicht versuchen, ehrlich gesagt. Geht nicht. Und letztlich steht man dann vor diesem Wort Gottes und du kannst nur glauben. Mit dem Wissen vorangehen, du kannst versuchen, das irgendwie faktisch in deinem Kopf zu kriegen. Du wirst nicht dann zu dieser Beziehung kommen, sondern du musst erst glauben. Und dann wirst du wissen. Das ist das manchmal Paradoxe. Du wirst erst glauben müssen und dann weißt du tief im Innern, es gibt Gott. Und ihm folge ich nach und ich bin gewiss, er ist bei mir alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Deswegen kann man sagen, Jesus, ich liebe dich. Liebe kann man doch erst nur äußern, wenn man eine Beziehung hat. Nicht, wenn es irgendwie ein Gott ist, der da oben irgendwie ist und den es vielleicht geben könnte, sondern erst, wenn ich eine Beziehung zu ihm eingetreten bin, wenn er runtergekommen ist in mein Leben und wenn ich hochgeschaut habe zu ihm, dann entsteht etwas. Ich würde gern einen Bibeltext mit euch lesen. Ihr kriegt heute ein paar ab, müsst ihr euch gefallen lassen. Aber es ist sehr sehr schön, sehr ja hilfreich, einfach immer wieder das Wort Gottes natürlich zu lesen. 1. Korinther 15, Vers 14 und dann 17 bis 19. Da sagt Paulus, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Denn dann haben wir an jemanden geglaubt, der doch nicht ewig sein wird, sondern der einfach nur bis zur Kreuzigung gelebt hat. Die Auferstehung bedeutet, er lebt immer noch. Wir wären die elendsten Menschen, wir wären bedauernswert. Mit Recht könnten alle Menschen dann sagen, an wen glaubt ihr da eigentlich? Das ist doch Pillepalle. Nützt ja nichts. Und doch bedeutet doch Glaube mehr. Und deswegen sagen wir auch heute, der Herr ist auferstanden. Und dann sagt die Gemeinde, ne? Der Herr, genau, richtig, ja. Machen wir nachher nochmal. Und ich fand das sehr schön. Die Emmaus-Jünger in Lukas 24, die sagten das Gleiche. Am Ende, als Jesus dann gegangen ist, weggebeamt wurde, wie auch immer, er war auf jeden Fall nicht mehr da, da sagten sie, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ja, wir haben es erlebt, tatsächlich, wahrhaftig. Es muss bei jedem von uns Klick machen. Anders ist es nicht möglich, an ihn zu glauben. Irgendwie muss etwas in uns selbst passieren. Da kann jemand noch so viel reden hier vorne, wie er will. Männer reden sowieso schon weniger als Frauen. Von daher. Paulus schrieb, dann wäre die Sündenvergebung nichts wert. Ohne die Auferstehung hätten wir eine Zusage von Sündenvergebung am Kreuz, aber doch wäre sie dort hängen geblieben und es geht nicht mehr weiter. Das Leben ist wertlos, nutzlos. Der Glaube nützt nichts. Ich möchte gern einen weiteren Bibeltext mit euch lesen. Denn es geht noch einen Schritt weiter für uns, das nicht nur dieses Leben betrifft. Epheser 1. Ich bete, sagt Paulus, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an den Glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Es ist dieselbe Kraft. Hammer, oder? Unbegreiflich eigentlich. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Macht keinen Sinn, eigentlich. Und doch ist es wahr. Ja, es ist wahr. Denn wenn wir das nicht sagen können, die Kraft Gottes habe ich erlebt und sie ist in mir. Ja, Gott bestätigt durch seinen Geist, dass er in mir ist. Dann sind wir nicht frei von Schuld und Sünde. Dann haben wir nicht die Zusage, in Ewigkeit leben zu können. Dann haben wir nicht die Gewissheit, ja, es ist wirklich wahr, in Ewigkeit mit ihm zu leben. Das sind Grundlagen und doch sind diese Grundlagen immer wieder wichtig zu nennen. Einen Punkt gehen wir jetzt weiter. Hinter dieser Tat, da steht ein mächtiger Gott. Und hinter diesem mächtigen Gott steht eine mächtige Liebe. Die Liebe in Person, die rettet. Deswegen der Glaube an die mächtige Liebe des Retters. Und ich möchte jetzt zum Hauptbibeltext eigentlich erst kommen. Der ist etwas länger. Und ich bitte euch, versuchen noch irgendwie zuzuhören und diesen Bibeltext an euch ranzulassen. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Amen. Da steckt so viel drin. Und bei der Vorbereitung wusste ich nicht, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Und ich glaube, ihr wollt nicht 2 Stunden hier sitzen. Noch. Da steckt so viel drin. Die Liebe Gottes, das ist die zentrale Aussage eigentlich. Sie bleibt immer. Glaube ich persönlich immer an diese Liebe? Weiß ich in meinen Situationen, wie auch schon vorgelesen, in den Sorgen für die Zukunft, in den Ängsten in der Gegenwart, in den Situationen, wo ich bin, weiß ich immer, die Liebe Gottes ist da? Ich persönlich nicht. Und doch ist es doch genau das, was Paulus hier klar machen möchte, was Gott uns klar machen will. Die Liebe Gottes ist immer, ewig. Sie besteht durch den Auferstandenen, sie besteht in uns, wenn der Auferstandene in uns ist. Die Liebe Gottes kann, es geht gar nicht, es ist unmöglich, dass Gott seine Liebe von uns wendet. Die Liebe Gottes ist immer da. Und wenn wir Fehler machen, dann ist seine Liebe immer noch da. Und wenn wir fallen, dann ist seine Liebe immer noch da und will uns aufhelfen, aufzustehen. Die Liebe Gottes ist ein Geschenk, eine Gnade, die uns gegeben wird. Die Liebe verändert alles. Die Liebe durchbricht alle Grenzen. Die Liebe befreit uns von allen Ängsten, von allen Zwängen, von allen Süchten, von aller Sinnlosigkeit. Die Liebe verändert alles. Und ich wünsche jedem Einzelnen hier von uns, dass wir sagen können, ich bin überzeugt, so wie Paulus auch. Ich bin überzeugt, dass das wahr ist. Ich bin überzeugt, dass durch die Auferstehung bezeugt ist, dass die Liebe Gottes bleiben wird. Ja, die Liebe Gottes ist ja das Größte oder die Größte, die wir haben. Und sie bleibt in Ewigkeit. Sogar im Himmel wird sie bleiben. Thomas von Aquin sagte mal, Gott wird mich im Himmel nicht mehr lieben als hier auf der Erde. Fand ich eigentlich sehr cool. Er liebt mich jetzt schon genauso, wie er mich im Himmel lieben wird. Unbegreiflich, aber wahr. Kann uns noch irgendetwas anhaben? Nein. Oswald Chambers, den habe ich schon mal zitiert, ein Prediger aus England, schon tot. Er hat mal Folgendes gesagt. Gott gibt uns kein überwindendes Leben, sondern ein Leben, in dem wir überwinden. Gott schenkt uns nicht schon irgendein Leben, wo wir nichts mehr tun müssen, brauchen, sondern er schenkt uns ein Leben, ein neues Leben, natürlich ein neues Leben, in seiner Kraft, in seiner Liebe, in dem wir persönlich überwinden müssen, aber auch können. Er befähigt uns, dass wir dieses Leben überwinden. Ja, in anderen Übersetzungen steht in Römer 8, dass wir weit mehr Überwinder sind in Christus Jesus. Ja, er schenkt uns diese Fähigkeit, dieses Leben zu überwinden, in dem wir scheinbar manchmal noch gefangen sind. Er schenkt uns jetzt schon dieses neue Leben. Wir dürfen das schmecken und wir dürfen es annehmen und dürfen es sehen. Nachher singen wir ein Lied, das heißt Your Love Never Fails. Liebe vergeht nicht. Die Liebe scheitert auch nicht. Unsere Liebe scheitert. Gottes Liebe scheitert nicht. Gott kann uns auch nicht enttäuschen, obwohl wir manchmal mehr Antworten hätten, gerne, auch schnelle Antworten hätten. Und wenn wir, ist ja komisch, warum lässt die Liebe Gottes es zu, dass wir in Not geraten, wie der Bibeltext es aussagt? Das passt doch manchmal für unsere Köpfe manchmal auch nicht zusammen. Not, Angst, Katastrophen und auf der anderen Seite die Liebe Gottes. Warum lässt Gott das zu? Die ursprünglichste Frage überhaupt. Und doch passt es zusammen. Ja, es muss geschehen. Diese Dinge müssen geschehen. Und die Liebe Gottes ist trotzdem da. Aber gerade in diesen Dingen, die wir erleben und die uns keinen Spaß machen, beweist sich seine Liebe doch noch mehr. Ja, gerade in den schwierigen Zeiten dürfen wir erkennen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt. dass es einen Gott gibt, der auferstanden ist und der lebt. Gerade in diesen Zeiten dürfen wir erfahren, dass das Leben mit Gott nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ein Beweis ist seiner Liebe. Gerade in diesen Zeiten kann Gott seine Liebe darin beweisen. Und das ist doch eigentlich das Schöne, daran zu entdecken. Natürlich ist es mies, in diesen Situationen zu sein. Aber wenn wir dahinter schauen, wenn wir diesen Blick des Glaubens haben, dann dürfen wir erkennen, dass die Liebe immer ist. Sie ist nicht bedingt. Sie ist nicht geknüpft an den Situationen, die wir sind. Nein, sie ist bedingungslos und sie ist ewig. Ich hoffe, dass wir das ein Stückchen vielleicht mehr erfahren oder erleben können zu Ostern. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Das wünsche ich auch jedem Einzelnen von uns auch immer wieder. In Epheser 5, Vers 14 steht: Wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf und dann wird Christus dir aufleuchten. Dass wir immer wieder aufstehen und dass wir dann erleben, wie Christus in uns wirkt und in uns zum Licht wird. Ich würde gerne abschließen mit dem letzten Punkt, es dauert auch nicht mehr lang. Der Glaube erzählt von Jesus. Der Glaube bleibt nicht bei dem Glauben an den Auferstandenen. Der Glaube bleibt nicht nur bei der Liebe Gottes, die einen festhält, sondern der Glaube bezeugt, dass es eine Liebe gibt, die Grenzen überwindet. Und ich fand das so stark zu lesen im Matthäus-Evangelium. Ich würde das gerne vorlesen, was da passiert ist und was die Frauen gemacht haben. Der Engel sprach die Frauen an: Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Ja, er ist nicht tot. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Wir sollen gehen. Wenn wir Gott nicht hochhalten, die Welt wird es nicht machen. Wenn wir den Auferstandenen nicht bezeugen, indem wir sagen, er lebt er in mir. Gott ist nicht tot. Nein, er ist lebendig, er lebt. Und ich bin ein Zeuge davon. Ich bin ein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Wenn wir das nicht tun, dann ist unser Glaube auch unglaubwürdig, leider. Wenn wir Gott hinterm Berg halten, dann wird er nicht leuchten. Und wir auch nicht. Aber Gott möchte leuchten. Gott möchte präsent sein in dieser Welt. Es ist mir unbegreiflich, immer wieder zu verstehen, Gott könnte doch alles machen. Gott ist ja auch alles möglich. Und doch wird Gott erst glaubhaft, wenn wir glauben. Wir machen Gott glaubhaft, wenn wir glauben. Das ist unbegreiflich für mich. Und doch ist es wahr, weil er mit uns in eine Beziehung tritt und er möchte, dass wir seine Zeugen sind. Wir ganz persönlich seine Zeugen sind. Ich würde gerne abschließen und die Band auch jetzt schon mal nach vorne holen lassen. Wenn wir gleich in die Lobpreiszeit gehen. Hast du ins leere Grab geschaut? Würde ich gerne noch mal zusammenfassen. Bist du einer von den beiden, die zum Grab gelaufen sind und die sich vergewissern wollen, dass es Jesus wirklich gibt? Heute ist die Möglichkeit, sich auf die Socken zu machen. Heute ist die Möglichkeit, Jesus zu suchen. Denn durch seine Liebe werden wir befähigt zu glauben und durch seine Liebe dürfen wir in Ewigkeit leben. Wir dürfen diese Gewissheit haben, in Ewigkeit leben zu dürfen. Es gibt nur zwei Wege, Himmel oder Hölle. Ich möchte in den Himmel. Und lasst uns glauben, dass das wahr ist, was das Wort Gottes sagt. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, dass wir aufwachen und dass Christus in uns aufleuchtet, indem er uns die Erkenntnis gibt, er ist auferstanden. Er ist wirklich am Leben. Und wir haben allen Grund dazu zu sagen, und das würde ich gerne mit euch jetzt wiederholen, der Herr ist auferstanden. Dass wir das behalten in unserem Herzen. Amen.